Wir haben gelernt, dass bei ADHS in der kleinen Dimension, über eine Silbe zum Beispiel oder über ein Vokal, dass da die Lautstärke-Schwankungen eher klein sind. Dass diese Leute, die ADHS haben, tendenziell auf der Mikroebene eher so eingefrorener sprechen. Und dann aber dafür auf der Makroebene, dass sie vielleicht überkompensieren, das ist eine Hypothese, aber da dann eigentlich stärkere Schwankungen drin haben. Und das ist ganz interessant, weil das klingt dann irgendwie auch zum Teil auch charismatisch und man hört diesen Leuten dann teilweise auch gerne zu. Also da gibt es auch interessante Zusammenhänge. Aber das wäre jetzt ein Beispiel. Also grundsätzlich schauen wir uns das gesamte musikalische Spektrum an, das in Lautstärke, Melodien, Harmonien, Rhythmen, solche Themen sind es, die wir uns anschauen.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Claudio Hasler. Claudio ist Co-Gründer von Peak Profiling, einem Berliner Startup, das mit maschinellem Lernen Signale in Stimmen erkennt, die auf Krankheiten hindeuten. Kurz gesagt, bei Anruf Diagnose. Welche Krankheiten sich mit sogenannten Voice Biomarkers erkennen lassen, wie und wie gut das schon funktioniert, darüber spreche ich jetzt mit Claudio. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank, schön hier zu sein.
Claudio, was sind Voice Biomarkers?
Also ein Biomarker ist ja ganz vereinfacht gesagt, ist das einfach, ich messe etwas und ich habe damit eine diagnostische Aussagekraft. Und das kann jetzt eine Zelle sein, eine Blutprobe, das kann eine Urinprobe oder ein Stoff im Urin, ein Gen, ein Protein, also und so weiter. Und hier reden wir eben von Voice als Biomarker, also von der Stimme. Das heißt, wir machen Analysen der Stimme und treffen damit diagnostische Aussagen.
Zum Beispiel, was ist jetzt, ne, während meiner Anmoderation, wenn da euer System mitgelaufen wäre, was wäre potenziell diesem System aufgefallen, was eventuell auf ein Krankheitsbild hingedeutet hätte, vielleicht auf eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder sowas?
Genau. Also wir als Peak Profiling, wir fokussieren auf ADHS, Depressionen und Suizidalität. Und wir gehen aber gleichzeitig davon aus, dass so gut wie jede psychische Erkrankung irgendwo einen Impact auf die Stimme hat. Jetzt grundsätzlich funktioniert das aber für sehr, sehr viele Erkrankungen. Also ich kann ja mal so ein bisschen aufzählen. Also in der Neurologie ist Alzheimer ein großes Thema, Parkinson, Multiple Sklerose. Im Kardiobereich gibt es spannende Sachen, Herzrhythmusstörungen, Respiratory, also im respiratorischen Bereich, Asthma, im Covid wurde viel gemacht. Also das ist mittlerweile sehr, sehr breit und wir haben tatsächlich mittlerweile auf Millionen von Daten gearbeitet und wir schätzen, also das ist eine initiale Schätzung, wir schätzen, dass wir in Zukunft über 100 Erkrankungen erkennen werden. Das ist grob, das ist vorläufig, aber das ist natürlich auch eine gigantische Zukunftsvision.
Was sind denn solche Signale, nicht? Also Stottern oder sowas wäre ja irgendwie was wahrscheinlich Offenkundiges, aber was sind Signale, woran das System oder im Zweifelsfall auch ein sehr, sehr gut geschulter Arzt bereits an der Stimme erkennt, oh, da ist irgendwas nicht in Ordnung?
Also wir kommen von der Musik oder wir schauen auf musikalische Merkmale in der Stimme. Und das ist sehr unterschiedlich. Also das ist auch durchaus komplex, aber ich kann ja vielleicht mal ein Beispiel machen, oder? Also im Bereich ADHS, wo wir unterwegs sind, da ist das Thema Lautstärke ist ein wichtiges. Und wir haben zum Beispiel gelernt, dass Lautstärke-Schwankungen über verschiedene Zeitperioden, dass die eine wichtige Rolle spielen. Also ich kann es mal konkret machen. Wir haben gelernt, dass bei ADHS in der kleinen Dimension, das heißt über eine Silbe zum Beispiel oder über ein Vokal, dass da die Lautstärke-Schwankungen eher klein sind, dass diese Leute, die ADHS haben, tendenziell eher so auf der Mikroebene eher so eingefrorener sprechen. Und dann aber dafür auf der Makroebene, dass irgendwie auf eine Art wie vielleicht überkompensieren, das ist eine Hypothese, aber und da dann eigentlich stärkere Schwankungen drin haben. Und das ist ganz interessant, weil das klingt dann irgendwie auch zum Teil auch charismatisch und man hört diesen Leuten dann teilweise auch gerne zu. Also da gibt es auch interessante Zusammenhänge. Aber das wäre jetzt ein Beispiel. Also grundsätzlich schauen wir uns das gesamte musikalische Spektrum an, das in Lautstärke, Melodien, Harmonien, Rhythmen, solche Themen sind es, die wir uns anschauen.
Total spannend. Wie trainiert ihr denn eure KI dann?
Also ich kann ja da noch mal ein bisschen anknüpfen bei diesen musikalischen Themen, weil das ist auch das, was uns sehr abhebt von dem, was normalerweise im Feld gemacht wird. Oder unser technischer Gründer, der hat einen Hintergrund in quantitativen Musikwissenschaften. Also das ist sozusagen die mathematische Seite von Musik. Und da hat er mehrere Jahrzehnte geforscht und eben unter anderem an der Humboldt-Universität. Und der hat sich so mit Fragen zum Beispiel beschäftigt, kann ich einen normalen Profi-Pianisten von einem Star-Pianisten unterscheiden zum Beispiel und per Algorithmus. Und ich bringe jetzt dieses Beispiel, weil da kann man gut die Unterschiede erklären, wie wir das eigentlich machen. Wenn ich das jetzt einfach mit KI angehen würde, diese Fragestellung jetzt mit einem, ich sag mal, ohne Domänenwissen aus der Musik, dann würde ich jetzt einfach sagen, gib mir doch 1000 Profi-Pianisten und gib mir 1000 Star-Pianisten, vielleicht auch besser 1 Million, aber und die dann nehme ich das Roh-Audiosignal, das stecke ich in eine KI und die kann mir dann sagen, wer ist wer. Das Problem ist, es gibt wahrscheinlich keine 1000 Star-Pianisten, sondern ziemlich sicher gibt's das nicht.
Und per Definition nicht, glaube ich. Ich glaube, da geht's gerade um die Mengenbegrenzung, oder?
Genau, ja. Und deswegen komme ich da in ein Problem. Und das ist in der Medizin übrigens sehr ähnlich. Es ist schwierig, große Datenmengen zu kriegen. Da kommen wir vielleicht noch zu. Und jetzt, also was machen wir jetzt? Wir nutzen musikalisches Wissen, um das zu lösen. Und in dem Fall, was wäre jetzt musikalisches Wissen bei diesen Profi-Pianisten? Also jetzt mal ganz platt gesagt, was kann ein Pianist? Ein Pianist, der kann Tasten schneller anschlagen und langsamer und er kann sie lauter und leiser anschlagen. Das ist eigentlich alles, was ein Pianist machen kann, weil der Rest ist ja vom Komponisten vorgegeben sozusagen. Und durch diese Information weiß ich jetzt aber, dass ich mich eigentlich, wenn ich diesen Unterschied erkennen möchte, muss ich mich eigentlich ausschließlich auf Lautstärke und auf Tempo-Merkmal, also wir reden da von Features, konzentrieren. Das heißt, ich schränke eigentlich den Raum, den eine KI dann sich anschauen muss, den schränke ich ein. Also ich nehme der KI die Möglichkeiten weg und helfe ihr dabei, nach Mustern zu suchen. Und das ist eigentlich immer unser Prinzip. Also wir nutzen musikalisches Wissen und kombinieren das mit künstlicher Intelligenz. Und das ist jetzt ein etwas abstrahiertes Beispiel. Es geht dann natürlich auch weiter und viele von Large Language Models. Ich kann natürlich auch da das Gleiche machen und sagen, ich nehme solche musikalischen Informationen und nehme die als einen Input für solche Systeme. Und das sind dann die neueren Aktivitäten, die wir machen.
Klar. Aber damit dieses Training jetzt mal im Prinzip funktionieren kann, ist es ja klar, dass ihr Samples braucht von menschlicher Sprache, von Menschen, die dieses Krankheitsbild haben, sodass das System lernen kann, offenkundig, wenn ein bestimmtes Signal in einer bestimmten Gruppe von kranken Menschen vorkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei jemandem anderes, durch den ich das, den ich jetzt in dieses System reinsprechen lasse, relativ hoch, dass er das auch hat, oder? Wo kommen diese Samples her? Und du hast es ja schon angedeutet, und so stellt man sich es ja auch vor, dass gibt ja wahrscheinlich keinen großen Datensatz, den du bei Kaggle runterladen kannst, um dein System zu trainieren.
Genau. Also das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage bei uns, weil eben in der Medizin ist es ja, also was ich brauche ist ja, ich erkläre es mal in einfachen Worten, was wir eigentlich brauchen ist, wir brauchen Leute, von denen wir wissen, die haben eine bestimmte Erkrankung, also beispielsweise Parkinson, und ich habe eine Stimmaufnahme oder mehrere Stimmaufnahmen von dieser Person. Also ich habe Stimme plus Label, sagen wir dann, also ein Krankheitslabel sozusagen. Und ich habe eine Gruppe, die das eben nicht hat. Und das Ziel ist ja der Algorithmik, diese beiden Gruppen eben möglichst trennscharf auseinander zu prognostizieren sozusagen und das eben auch stabil zu machen, wenn ich es dann an anderen Gruppen probiere. Und jetzt habe ich halt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel mit Unikliniken arbeiten. Also wir haben viel mit der Charité gemacht, mit dem Forschungszentrum Jülich, mit dem Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen, Uniklinik Bonn. Und das ist insofern super spannend für uns, weil wir da sehr, sehr saubere Labels kriegen. Also das ist ja dann wirklich Goldstandard-Diagnostik, die da betrieben wird. Und wir haben dann Stimmen und ein sehr, sehr hochwertiges Label. Der Nachteil, und das ist wichtig, um es mal sauber zu lernen sozusagen. Und der Nachteil ist aber, dass ich so natürlich nicht auf die großen Datenmengen komme. Das wäre ja viel zu aufwendig, in so einem Rahmen viele Daten zu heben. Und da gibt es jetzt sozusagen das andere Extrem, oder? Das wären die Googles und Facebooks dieser Welt. Die haben natürlich Milliarden an Daten, aber dann vielleicht keine oder nur sehr, sehr schwache diagnostische Labels. Und dann gibt es aber so Zwischenstufen. kann die Telemedizin sein, kann aber auch, können auch zum Beispiel große Klinikketten sein, die viele Patienten haben, die man fragen kann, ob sie da mitmachen wollen und die dann auch eine gute diagnostische Qualität haben, aber jetzt nicht ganz so aufwendig wie in so einer klinischen Studie. Und das ist der Weg, den wir da gehen. Und also da haben wir zum Beispiel jetzt eine sehr, sehr spannendes Projekt, wo wir mit einer der größten Klinikketten wollen wir da aktiv werden und das ist eigentlich der Weg, in die Richtung gehen wir. Aber natürlich brauchen wir Datenpartnerschaften, um da eben arbeiten zu können.
Wie weit seid ihr denn schon auf eurem Weg? Wo kommt denn das System schon zum Einsatz, beziehungsweise natürlich noch nicht voll klinischem Einsatz, aber wie weit ist noch der Weg von ihr testet das, ihr trainiert das hin zu, man wird es irgendwann tatsächlich in der Diagnostik nutzen dürfen und können?
Also ich würde vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück, wo steht überhaupt das Feld, oder? Weil wenn ich sage, dass wir gehen davon aus, dass es irgendwann 100 Erkrankungen sein werden und die ganzen Erkrankungen, die ich am Anfang genannt habe, da denkt man vielleicht von ersten Blick, das ist ja überraschend, dass das, warum kenne ich das nicht? Jetzt insgesamt ist es aber schon so, wenn ich viele kenne vielleicht diese Plattform, die heißt PubMed, da werden medizinische Studien aufgelistet. Wenn ich da drauf gehe und ich suche nach dem Begriff Voice Biomarker, dann komme ich zu, ich glaube, 498 ist so der letzte Stand an Studien, die es zu diesem Thema gibt. Also es gibt einen klaren wissenschaftlichen Stand, dass das funktioniert für sehr, sehr viele Erkrankungen. Also das ist Konsens und ich sage jetzt mal, im Labor wurde das bewiesen, ist unstrittig. Jetzt der nächste Schritt, die Schwierigkeit ist eigentlich, das jetzt von so einem Laborstatus wirklich in die Praxis zu bringen, weil was passiert dann, oder? Sobald ich das Labor verlasse, dann kommen zum Beispiel Komorbidität, also Begleiterkrankungen, da werden die Daten verrauscht, es gibt Lärm und das wird alles deutlich komplexer, eigentlich für jede Erkrankung jetzt viel komplexer als im Labor. Und das ist da, wo wir glauben, dass unsere Technologie den großen Unterschied macht und dass wir eigentlich die Ersten sind, die dieses Problem wirklich knacken. Und das dauert auch länger, als man vielleicht das ursprünglich mal denkt oder als man vielleicht von außen denken würde. Aber wir sind da wirklich sehr, sehr weit gekommen jetzt mittlerweile. Und also ganz konkret, jetzt um da auf deine Frage zu antworten, wir sind an den letzten Studien, auf der wissenschaftlichen Seite, zum Beispiel mit der Charité. Es gibt aber auch kommerziellere Studien, die laufen, die dann für die Zulassung wichtig sind. Und wir gehen davon aus, dass wir wirklich in Kürze eine Lösung haben, die wir mit einem großen Pharmapartner in den Markt bringen im Bereich ADHS. Also da sind wir jetzt sehr, sehr weit und kurz vor Markteintritt, würde ich sagen.
Okay, wäre das dann analog zur Phase-3-Studie in den klassischen medizinischen Feldern? Oder wie ist das in einem Bereich, der wie eurer ja offenkundig eher so eigentlich im MedTech-Bereich anzusiedeln ist, wenn ich es richtig sehe, oder?
Man hat da eine andere, also man geht nicht nach dieser Phase 1, 2, 3 Klassifizierung, aber es ist im Prinzip, erst lernt man es sozusagen und dann validiert man es. Und wir sind in der letzten Phase, wobei sich die Phasen teilweise auch mischen. Also wir machen mit der Charité zum Beispiel nochmal auch noch wirklich eine wissenschaftliche Zusammenarbeit, wo man die Zusammenhänge nochmal ganz fein auch lernen wollen. Und oder weiter lernen wollen, weiter verbessern wollen. Und aber dann macht man auch, gibt's auch wirklich Aktivitäten, wo man dann eben das regulatorisch auch zeigen muss. Das läuft parallel. Und das immer aber. Also wir gehen davon aus, dass wir in Kürze da den regulatorischen Status des Medizinprodukts dann auch haben.
Du hast ja eben schon kurz angedeutet, ne, dass dein Co-Gründer schon seit vielen, vielen Jahren an dem Thema forscht, eigentlich von der Musik kommend, von der Musikmathematik kommend. Warum hat er sich dann entschieden, diesen MedTech-Weg einzuschlagen? Gib uns da noch ein bisschen Hintergrund, das klingt natürlich sehr spannend.
Das hat sich entwickelt über die Jahre. Ich habe gesagt, es war ein längerer Forschungsprozess auf seiner Seite. Also ich kann ja nochmal dieses Beispiel mit den Pianisten aufgreifen. Man hat dann irgendwann auch gemerkt, oder er hat dann festgestellt, dann auch damals mit der Charité, dass diese Lautstärke und Tempo zum Beispiel, dass das eben auch gut funktioniert bei ADHS. Natürlich jetzt nicht ausschließlich, sondern als ein Marker unter mehreren. Aber so kam das zustande. Also dass man dann eigentlich, dann gab es den Transfer von der Musik auf die Sprache und dann eigentlich aus der Forschung heraus, dass man festgestellt hat, dass das gut funktioniert und so hat sich das entwickelt. Und ich meine, klar, letztlich ist es ja auch das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht hier Forschung zum Selbstzweck betreiben sozusagen, sondern wir wollen ja auch, dass das Leuten, Ärzten, Patienten helfen kann in der Zukunft.
Wie bist du denn dazu gestoßen? Was ist dein Hintergrund? Warum hast du dich entschieden, dich mit Jörg zusammenzutun?
Ja, bei mir sieht es etwas anders aus. Also ich habe ursprünglich einen Business-Background. Ich habe in St. Gallen und in Rotterdam habe ich studiert. Und wer das kommt, kennt oder wer es im Feld kommt, das ist schon sehr renommiert. Wenn ich jetzt aber so zurückblicke, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln, weil damals war eigentlich so, das war jeder wollte irgendwie entweder Unternehmensberater oder Investmentbanker werden. Damals weiß ich nicht, ob das heute immer noch so ist. Und dann kam eigentlich damals, als ich da war, da kamen so diese Googles und Apples als der New Kids on the Block sozusagen, kamen die und waren dann sozusagen eine weitere Option. Und das hat mich dann mehr interessiert. Und ich war dann länger bei Google in verschiedensten Rollen. Das war echt spannend da. Ich habe da viel gelernt und bin dann von da in den Gesundheitsbereich gewechselt. Und zwar bin ich zur Klosterfrauengruppe. Die kennen viele. In Deutschland kennt man das vor allem für den Melissengeist, ist aber eigentlich ein OTC-Anbieter. Also die machen nicht rezeptpflichtige Arzneimittel.
Over the counter.
Over the counter, genau. Die machen, also Neongin kennt man oder Nasig zum Beispiel oder ja, auch Konsumgüter nahe Themen wie damals Ricola, Tiger Balm, solche Produkte. Und die hatten halt einen Fokus im Erkältungsbereich, oder haben einen Fokus im Erkältungsbereich. Die waren ja die Nummer 4 in Europa. Und meine Aufgabe war es erstmal, diese Firma zu digitalisieren. Also ich war da verantwortlich für. Nachher habe ich die Business Intelligence geleitet von Klosterfrau und habe mir dann den Geschäftsführer berichtet. Und ich habe mich dann halt gefragt, wie könnte man das digitalisieren? Und meine Idee war halt, könnte man nicht irgendwie zum Beispiel eine Sinusitis von der Rhinitis, das müsste man doch irgendwie hören. Und ich bin dann auf die Suche, bin dann eben auf den technischen Gründer gestoßen und ich habe ihn einfach angerufen und gefragt, ob er sowas könnte. Und er meinte so, dass das eigentlich ziemlich einfach klingen würde, so im Vergleich zu dem, was er sonst so machen würde. Und so kam das. Und dann haben wir erstmal so wollten wir kollaborieren. Und dann, mir war aber relativ schnell klar, dass das echt faszinierend ist und dass ich das ganz toll finde, dieses Thema. Und ja, dann habe ich dann irgendwann meine Direktorenrolle da an den Nagel gehängt und dann habe ich mir neu gegründet und so wurde die Peak Profiling aus der Taufe gehoben.
Klasse, ne? Das ist natürlich auch uns, das ist ein Thema, was uns bei der Sprint natürlich immer wieder beschäftigt. Wie bringen wir die technischen Nerds zusammen mit den Business Nerds? Also die es schaffen eben, Leute, die eher aus der Betriebswirtschaft, aus der Gründung oder so kommen, die erkennen, eine harte technische Nuss, die können wir nur gemeinsam knacken als Innovation, die dann am Markt auch erfolgreich sind. Was hat bei dir am Schluss den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, aus diesen erfolgreichen Corporate-Rollen, die ja auch mit viel Sicherheit und so verbunden sind, zu sagen, ich gehe jetzt den Weg hin in die Gründung, der per se erstmal auf den ersten Blick ja mit viel Unsicherheit verbunden ist.
Ja, ist eine spannende Frage, da können wir jetzt länger drüber diskutieren wahrscheinlich.
Gib uns die Kurzfassung bitte.
Genau, also ich glaube, ein Grund war vielleicht gerade, dass ich recht früh viel Verantwortung da hatte und auch irgendwie gesehen habe, also viel erreicht habe, wie ich jetzt quasi in aller Bescheidenheit, aber es hat gut funktioniert, diese Zeit und dass ich dann aber auch irgendwie gesehen habe, ich möchte jetzt eigentlich den Fokus auch auf Dinge legen, wo ich denke, da habe ich einen echten Impact. Das war, glaube ich, das, was mich wirklich gereizt hat. Und Unsicherheit muss man in Kauf nehmen, auf jeden Fall. Das kann man auch, also das darf man auch nicht unterschätzen, aber das war irgendwie einfach weniger wichtig für mich. Für mich war eher der Punkt wichtiger, ich möchte etwas machen, wo ich glaube, dass ich wirklich einen Mehrwert leisten kann für die Gesellschaft und fand es einfach faszinierend. Und dann macht man es halt einfach.
Weil du aber auch den Counterpart gefunden hast, logischerweise, ne? Also du musst dann ja auch das Vertrauen haben in die technische Kompetenz des technischen Gründers.
Ja, ich finde das eine ganz spannende Diskussion, weil, also gerade in diesem, wenn wir jetzt über Gründungen insgesamt reden, es gibt ja eigentlich zwei Schienen. Die einen kommen total aus dem Problem raus und sagen, hier ist ein ganz klar definiertes Problem und ich habe irgendwie eine Lösung, wie man das machen könnte. Und das kann auch super erfolgreich sein. Und dann gibt es halt die andere Schiene, die kommen irgendwie aus einer wirklich fundamental bahnbrechenden Technik raus. Ist teilweise sogar schwieriger, diese Startups zu kommerzialisieren, aber hat wahrscheinlich auch mehr Potenzial dann doch und macht auch sehr viel Spaß. Und deswegen, ja, aber letztlich braucht es natürlich beides, ja.
Ihr habt ja offenkundig relativ viel von beidem. Wo steht ihr denn jetzt als Startup? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie viel Funding habt ihr? Es gibt ja auch eine Kooperation mit der Sprint.
Genau. Also wir haben einen sehr ungewöhnlichen Weg gewählt. Wir haben nämlich gebootstrapped. Also wir haben, das ist ein bisschen Startup-Sprech und bedeutet einfach, wir sind über Umsätze gewachsen. Also wir haben am Anfang bewusst auf eine Finanzierungsrunde verzichtet. Und der Grund dafür war eigentlich ganz einfach, eben gerade, dass wir so viel Forschung im Hintergrund schon hatten. Also wenn ich jetzt da Geld aufgenommen hätte, dann wäre natürlich immer das auch berechtigt, der Einwand gekommen, wir waren ja kommerziell noch nirgends. Wir hatten zwar sehr, sehr viel Forschung, waren aber kommerziell halt nirgends. Und dann würdest du da halt jetzt auch nicht viel anders behandelt werden bei einer Finanzierungsrunde als jemand, der halt frisch aus einer Uni kommt und vielleicht die Technologie in ein, zwei Jahren entwickelt hat und halt nicht 15, 20 Jahre. Und deswegen haben wir damals gesagt, das lohnt sich eigentlich noch nicht für uns. Und wir würden gerne diese Schritte, wo sich dann die Bewertung steigert, die würden wir gerne aus eigener Kraft schaffen. Und wir haben eine Möglichkeit dazu gesehen und haben das dann auch so durchgezogen. Und wir haben viel Traktion. Also wir arbeiten unter anderem mit einer sehr, sehr großen, einer der großen Pharmafirmen jetzt im Bereich ADHS. Und jetzt haben wir so die auf der kommerziellen Seite auch ein Momentum aufgebaut, wo ich sage, jetzt können wir auch eine Finanzierungsrunde machen, jetzt lohnt sich eine Finanzierungsrunde und deswegen ist jetzt tatsächlich für uns auch der Moment, wo wir diesen Schritt machen. Also wir öffnen uns jetzt das erste Mal in Richtung Investoren und werden Geld aufnehmen.
Das ist bestimmt zu früh, dass du drüber reden kannst, ist ja logisch, aber gib doch mal eine Einschätzung, wie für euch zumindest jetzt so der Kapitalmarkt ist. Viele Gründer merken ja gerade, dass, obwohl sie eigentlich gut dastehen, in dem Moment, wo in Deutschland wieder 3,5% auf dem Sparkonto gab, die Venture-Kapitalisten doch wieder gesagt haben, ach, das ist doch auch alles sehr mühsam mit diesem Risikokapital, gehen wir doch lieber wieder in sichere Anleihen und entsprechend, ne, schwer fällt es jetzt auch wirklich guten Startups zurzeit Kapital aufzunehmen. Wie ist es bei euch?
Also wir launchen jetzt die Kampagne tatsächlich, also vor zwei Tagen sind wir das erste Mal damit überhaupt an die Öffentlichkeit sozusagen, an einem Sprint-Event tatsächlich und deswegen jetzt geht's los und ich werde dann in Kürze berichten können, wie wir da vorankommen. Vielleicht so, also wenn man jetzt so diese Makro-Seite anschaut, dann gibt's in unserem Fall gibt's da zwei unterschiedliche Denkweisen oder unterschiedliche Aussagen. Die eine ist, natürlich war es schon einfacher, oder das war sicher, also das höre ich von allen Seiten. Das Umfeld ist natürlich jetzt ist nicht ein heißes Umfeld jetzt gerade. Gleichzeitig bedienen wir aber natürlich Themen, die schon sehr, sehr heiß sind. Also in unserem Fall ist es eben künstliche Intelligenz, Gesundheit, Mental Health, auch ein riesen heißes Topic. Und dann hast du da eben noch diese generative KI da drin. Und also wir bedienen eigentlich Felder, die sehr, sehr en vogue sind und gleichzeitig ist das Umfeld weniger heiß, als es schon war. Deswegen, ich bin insgesamt optimistisch und das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Wochen und Monaten.
Was sind eure nächsten Meilensteine, die ihr erreichen wollt? Du hast es ja schon kurz angedeutet, ne? Bald mit einem großen Partner eine tatsächlich Applikation für den Markt im Bereich ADHS.
Genau. Also ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, dass wir wirklich diese finalen Studien erfolgreich abschließen. Dann der Market Launch, also dass wir da irgendwie den Schritt machen können. Und dann natürlich, und das ist das eigentlich das Allerwichtigste, dass halt die Akzeptanz dann bei den Ärzten und bei den Nutzern, weil letztlich machen wir es ja für die. Und ich meine, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber das ist natürlich eigentlich der wichtigste Punkt für uns. Was für einen Mehrwert bieten wir überhaupt in diesem Bereich? Und also vielleicht kann ich da noch ein paar Worte zu sagen, wenn du magst.
Sehr gerne, total spannend, ne?
Also die Frage ist ja, was ist eigentlich das Problem, was wir lösen? Und wenn wir jetzt, ich habe ja gesagt, wir fokussieren jetzt aktuell auf diese drei Erkrankungen im Bereich mentaler Gesundheit. Und ich kann es mal am Beispiel Depression machen. Wie sieht so eine Patientenreise aus sozusagen? Wenn ich heute Symptome habe, depressive Symptome habe, dann bin ich aber zu 80% nicht diagnostiziert. Also die allermeisten Leute, die depressive Symptome haben, sind nicht diagnostiziert. Also da gibt es eine riesige Lücke, die einfach nicht geschlossen ist heute. Das ist der erste Punkt. Wenn ich dann zum Arzt, zur Ärztin gehe und diagnostiziert werde, dann ist das echt schon eine schwierige Aufgabe. Also da gibt es Zahlen, die wirklich mit sehr, sehr hohen Fehldiagnosequoten aufwarten. Und da irgendwie einen zusätzlichen Marker zu bringen, den Ärzte verwenden können, um einfach, wie es in anderen Feldern auch ist, einen zusätzlichen, einen harten Biomarker. Da sucht eigentlich das ganze Feld danach und das ist das, was wir da machen wollen. Und wenn man dann den Schritt weitergeht, also dann werden die Leute behandelt sozusagen, leider auch mit Wartezeiten, aber dann geht es in so eine Phase ein, wo die eigentlich überwacht werden sollten oder gerne, also wäre gut, wenn man es könnte. Engmaschig natürlich. Und das funktioniert halt heute. Man hat ja die Kapazitäten nicht. Wie soll das gehen? Ich kann nicht die ganze Zeit mich da ärztlich abklären lassen. Und so ist es eben tatsächlich so, dass im Bereich Depressionen dann wirklich 50% innerhalb von 2 Jahren Rückfall haben. Und also eigentlich überall in dieser Kette gibt es die Anknüpfungspunkte, wenn man sagt, wenn man es hier objektiv messen kann und auch engmaschig messen kann, dann kann man natürlich einen massiven Mehrwert bieten. Und das ist eigentlich die, das ist die Stoßrichtung, die wir gehen wollen. Und so sind wir darauf gekommen, oder was sind dann die nächsten Meilensteine? Das ist es ja, was wir für die Patienten und für die Ärzte liefern wollen, dass wir da den Mehrwert bieten in diese Richtung.
Wenn euer System richtig gut ist, braucht man dann überhaupt noch einen Arzt, zumindest für die Diagnose? Eigentlich kann ich doch noch einfach mit meinem Telefon sprechen und das sagt mir, oh, du musst jetzt mal zum Psychologen gehen.
Also diese Diskussion, die gab es ja immer, oder das war ja, irgendwann sind EKGs gekommen und dann hat man vielleicht diese Frage gestellt, oder noch früher waren es vielleicht, als die Stethoskope gekommen sind, hat man vielleicht gesagt, ja, müssen dann die Ärzte, gut, vielleicht, aber...
Bei den Hautärzten jetzt, ne, mit den Leberflecken, die zu Melanomen werden können, aber da wissen wir, dass die Systeme eine bessere Prädiktion machen als die erfahrenen Ärzte. Da kann man ja auch sagen, dann lassen wir mal lieber den Menschen raus, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er fehldiagnostiziert, einfach deutlich höher ist als ein gut trainiertes System.
Also was ich eigentlich sagen möchte, ist, diese Diskussion gab es immer und immer führt eigentlich der technologische Fortschritt dazu, dass einfach mehr Informationen zur Verfügung stehen. Aber letztlich brauche ich ja trotzdem jemanden, der das einordnet, der das wirklich, der final das auch entscheidet und der da die Verantwortung übernimmt und der, also mein Eindruck ist, die Rolle des Arztes wird immer anspruchsvoller, aber auch immer wichtiger. Und also ich finde es völlig abwegig zu sagen, dass es das irgendwann nicht brauchen wird, sondern es wird einfach anders sein. Und aber diese Entwicklung gibt es eigentlich, die ist konstant, die wird so weitergehen. Deswegen, also unser Ziel ist ganz klar, wir wollen Ärzte unterstützen und wollen denen einfach zusätzliche objektive Marker an die Hand geben und damit einen Mehrwert leisten, genau.
Klar, so ist es ja auch. Ne? Künstliche Intelligenz ist ja nicht Intelligenz, sie ist ja ein menschlicher Intelligenzverstärker in aller Regel. Und so wird es bei euch auch sein. Und gleichzeitig wissen wir einfach aus Studien auch, wie hoch die Fehlentscheidungsquote bei ärztlichen Entscheidungen ist. Das ist ja auch beachtlich. Also jedes objektive Kriterium, das informiertere Entscheidungen ermöglicht, ist natürlich hoch willkommen. Mein persönlicher Stimmsensor hat, wie wahrscheinlich von uns allen, die gerade zuhören, natürlich gemerkt, dass du Schweizer bist von Haus aus, auch wenn die Signale nicht mehr wahrscheinlich ganz so stark sind. Hast aber in Deutschland gegründet, in Berlin. Warum in Deutschland? Es gäbe ja den einen oder anderen, der behauptet, dass vielleicht die Gründungsbedingungen in Zürich besser sind und noch mehr Leute, die sagen, gerade in so einem MedTech-Bereich wäre ja vielleicht Boston ein sehr, sehr guter Gründungsstandort gewesen, aber ihr seid in Berlin. Warum?
Also wir haben uns damals das gar nicht so sehr in Frage gestellt, sondern weil es gab ja schon diese Forschung von meinem technischen Gründer und es war schon sehr viel in Berlin vor Ort, also die ganze Algorithmik, also die Hardware und alles war schon vor Ort, deswegen war das eigentlich, das war klar. Aber ich finde nach wie vor, dass Deutschland ein absolut starker Standort ist. Ich würde es wahrscheinlich auch am ehesten auch an den Leuten und vielleicht, das ist irgendwie schwierig zu sagen, aber an der Art und Weise, wie die Leute so ticken und arbeiten, würde ich es wahrscheinlich festmachen. Also wenn ich so auf meine Mitarbeiter gucke, ich finde, da ist ich finde man wirklich ein tolles Team und da ist so eine Verbindlichkeit, irgendwie so eine Ernsthaftigkeit in der Sache, aber dann auch irgendwie ein Forschergeist und irgendwie so Freude an der Innovation. Also das ist schwer zu beschreiben, weil es ist irgendwie so, es ist vielleicht auch ein kulturelles Ding. Also mich erstaunt es nicht, dass eben doch sehr, sehr viel Innovation aus Deutschland kommt. Also ich finde den Standort nach wie vor toll.
Das finde ich spannend. Die Schweiz, ne, in allen nationalen Innovationsrankings und so steht immer sehr weit oben. Wenn du das mal, ne, als jemand, der die Schweizer Kultur und Innovationskultur natürlich auch sehr, sehr gut kennst, nebeneinander legst, wo würdest du denn sagen, hier sind besondere Stärken im deutschen Innovationssystem, in der Mentalität, in der Kultur, die du gerade beschrieben hast, auch im Vergleich zu nicht nur den Schweizern, sondern du bist auch so viel rumgekommen, bist, glaube ich, mit einer Niederländerin verheiratet, hast du mir gesagt. Mhm. Auch ein sehr innovatives Land natürlich.
Genau. Ich würde die Schweiz, ich finde, die Schweiz tickt dann doch recht ähnlich zu Deutschland in vielerlei Hinsicht. Wenn ich es jetzt irgendwie breiter fassen soll, das ist schon interessant. Wir hatten, irgendwie Namen nennen oder so. Vor kurzem hatten wir Meetings mit internationalen Kollegen und deutschen Kollegen und beide sollten vorstellen, wie sie das so machen bei sich, wie die Prozesse so sind. Und da kamen die deutschen Kollegen, die haben gesagt, das sind unsere Prozesse und dann zack, 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 oder alles aufgelistet. Und dann kamen die internationalen Kollegen und haben eher so ein bisschen eher umschrieben, blumiger. Und ich persönlich mag diese Art. Ich kann gut damit arbeiten. Und ich glaube schon auch, dass das irgendwie ein Erfolgsrezept ist weiterhin. Also ich würde es nicht an einer Gruppe festmachen wollen. Aber ich glaube schon, dass einfach, das ist eine gewisse Art zu denken, die vorherrscht, die halt für gewisse Themen förderlich ist. Von daher, ich bin da überzeugt von, ne?
Zeichne uns mal ein optimistisches Szenario. Wo steht Peak Profiling in einem Jahr, in 3 Jahren, in 5 Jahren?
In einem Jahr wollen wir mit dem Medizinprodukt im Markt sein. Und eben wichtiger, das hatte ich vorher versucht zu skizzieren, wir wollen, dass das eben Ärzten und Patienten hilft. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und in 3 Jahren wollen wir dann wirklich international breit ausrollen. Also wir machen das, bei uns ist eigentlich diese Internationalisierungslogik bei uns, die funktioniert über die Sprachräume. Das heißt, der naheliegendste Schritt ist, man geht in die germanischen Sprachen. Also das heißt, die Nordics in Europa, Niederlande und dann aber eben auch Englisch. Und das ist dann unser Expansionsschritt, damit wird die USA auch relevant. Und das ist so der Scope 3 Jahre. Und in 5 Jahren, da würden wir dann die Breite der Erkrankungen erhöhen. Also da würden wir dann in die Breite ausrollen sozusagen. Und vielleicht darf ich noch den 10-Jahre-Schritt darf ich vielleicht noch anfügen. Und das wäre dann wirklich, wo wir sagen, da vielleicht kommen wir da in die Größenordnung der 100 Erkrankungen. Das ist natürlich bold, würde man sagen, diese Zukunftsvision. Aber es ist die Zukunftsvision tatsächlich. Und eben, es deckt sich schon auch mit dem, was man einfach im Forschungsstand sieht, dass das grundsätzlich möglich ist.
Aim high, reach high. Sonst wird das nichts in der Sprunginnovation.
Genau, ja.
Ganz normal. Letzte Frage, die ich, wie du weißt, allen meinen Gästen stelle. Wenn du jetzt nochmal ganz, ganz hochzählst und in eher den 30 Jahren Zukunft in die Zukunft blicken würdest, welche Sprunginnovation wünschst du dir für das Jahr 2050, die nichts mit Audio- und Stimmerkennung zu tun hat?
Diese Woche war ich an einem Sprint-Event, wo euer Geschäftsführer Raphael hat mit dem Robert Habeck gesprochen. Und das Thema war, also Robert Habeck hat was Interessantes erzählt. Er meinte, er hätte ein Gespräch geführt mit Unternehmen und ich glaube, es war an der Hannover Messe. Und da hätte sich gezeigt, dass die Leute eigentlich dazu tendieren zu sagen, wenn man sie fragt, wie läuft's denn bei euch, dass die sagen, ja so, oder wie läuft's insgesamt, dass die sagen, insgesamt läuft's halt ganz schlecht, also alles ganz schlecht. Und wenn man sie aber fragt, ja, wie läuft's bei dir, dann ist ja so, ja, bei uns eigentlich ziemlich gut, so. Und die Schlussfolgerung war dann, dass das eben, dass halt wir ja doch irgendwie dazu neigen, vielleicht die Dinge etwas zu pessimistisch zu sehen. Und, ich teile das total und ich würde da anknüpfen, also ich glaube, wir haben eben einfach eine Vorliebe für negative Nachrichten und deswegen hören wir auch so viele davon. Und ich glaube aber, dass die Welt schon eigentlich, es gibt viele Probleme, unbestritten, aber doch irgendwo in eine bessere Richtung geht, als man das vielleicht häufig so sehen würde. Und also ich bin da optimistischer, als es vielleicht viele sind. Und das wäre auch das, was ich mir so als Sprunginnovation wünschen würde für die nächsten 30 Jahre, dass man, ich weiß nicht, irgendwie einen Optimismus-Button kriegen würde. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber genau deswegen wäre es ja dann wahrscheinlich auch eine Sprunginnovation.
Naja, hört sich so ein bisschen nach Psychopharmaka an, oder?
Also, vielleicht ist das deine Lösung. Ich bin gespannt.
Den Stoff will ich auch. Da habe ich einfach bessere Laune.
Aber du meinst, den gibt es schon eigentlich. Ja, so war das jetzt nicht
gemeint. Da ist aber Fortschritt und Rückschritt. Da sind die Ambivalenzen und die Preise quasi für den Fortschritt im persönlichen Rückschritt doch relativ hoch, aber finde ich natürlich das Spannendste, du sagst im Grunde, ne, das wäre ja auch jetzt keine technische Innovation, sondern im Grunde eine kulturelle, nämlich ein Mindshift. Und ich habe den Eindruck, ihr habt den schon vor einiger Zeit in der Vergangenheit gemacht, weil so optimistisch und so positiv, wie du über die Chancen in deinem Feld sprichst, das mag uns doch allen ein bisschen Hoffnung geben, dass da bald viel vorankommt. Ich danke dir ganz herzlich. Danke für deine Zeit.
Ja, vielen Dank auch.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet oder wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen und Freunden teilt. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Töllner in 14 Tagen. Dann kommt wieder die nächste Folge und bis dahin gilt, bleibt neugierig,